Ich grüße Sie ebenfalls recht herzlich an diesem schönen Sonntagmorgen. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus Christus selbst das Licht dieser Welt ist. Und wenn wir nun von der kosmischen Sonne immer wieder Licht und Wärme erfahren, dann ist das auch ein Bild, ein Abbild für das, was uns in Jesus Christus geschenkt ist. Das Thema haben wir vernommen und ich möchte heute einen anderen Aspekt aufzeigen, nämlich wie Grundlage, Weg und Ziel im Heilshandeln Gottes so wunderbar koordiniert sind, dass wir persönlich immer wieder durch den Heiligen Geist, durch sein Wort erleuchtet, diese drei Momente erkennen und erfahren müssen. Ich will also zu Weg und Ziel noch einmal die Grundlage hinzufügen oder die Ausgangsbasis. Wir sprachen, ich will einen Vergleich noch einmal einbringen, heute Morgen auch über Berufsziele, Berufswünsche, Eignungen, Neigungen. Das ist ein gutes Bild im irdischen Bereich für das, was Gott auch im Geistlichen verwirklichen möchte. Sehen Sie, es ist eine schlimme Sache, wenn jemand zeitlebens in einem Beruf tätig sein muss, der den persönlichen Eignungen, also den Fähigkeiten und auch den Wünschen gar nicht entspricht. Ich hatte einen Gemeinschaftsleiter vor Jahrzehnten bei uns daheim in meiner früheren Heimat und er stöhnte immer wieder. Er wollte so gern Förster werden und war nun Finanzbeamter geworden. Das ist nun wirklich ein so gewaltiger Unterschied, dass er mit seiner Berufsposition nicht zufrieden war, da ständig mit Zahlen umgehen zu müssen, und dabei war er ein Naturliebhaber. Wie viel schlimmer ist die Diskrepanz nun im geistlichen Bereich? Stellen Sie sich vor, wir sind berufen, doch eben Bilder Gottes zu sein. Das war ja die göttliche Schöpfungsordnung. Und was präsentiert der Mensch nicht heute alles an schaurigen Auswüchsen. Nicht, da lese ich in der Zeitung jetzt etwas über den Wilden Osten, damit meint man die DDR, was nun, wenn der äußere Druck weg ist, ja auch alles an die Oberfläche geschwemmt wird, an asozialen, kriminellen Elementen. Damit muss man eben leben, nicht? In einer Diktatur, wo es sowas nicht geben darf, wird alles mit Gewalt unterdrückt. Aber wehe, wenn diese Zwangsjacke weg ist. Was repräsentiert sich da? Und das merken wir nun hier auch in der Bundesrepublik. 2 Millionen Alkoholabhängige, 100.000 Drogenabhängige, Drogentote. Die kriminelle Rate nimmt zu. Das sind alles schaurige Dinge. Nicht hier merkt man etwas von der Zerstörungsmacht Satans, der verhindern will, dass der Mensch sein von Gott gestecktes Ziel erreicht. Aber jetzt dürfen wir wissen wiederum, dass Gott dennoch trotz dieses Widerwirkers, des Widersachers, des Fürsten dieser Welt sein Ziel erreichen wird. Glauben Sie das, dass er sein Ziel erreichen wird? Nicht nur mit der Gemeinde, sondern mit der ganzen Schöpfung, mit allen. Und das dürfen wir wissen. Sehen Sie, und auf diesem Hintergrund wollen wir jetzt erst einmal uns mit der Gemeindesituation, mit unserer Erwählung und Berufung befassen, wollen das herrliche Ziel, was ich Ihnen immer wieder hier vor Augen stelle, auch neu präzisiert, scharf fassen und dann auch den Weg zum Ziele gehen. Auch da nochmal vorab ein Beispiel, damit sich das einprägt. Sehen Sie, als Pädagoge habe ich in der Lehrerausbildung meinen Referendaren immer wieder sagen müssen, die drei Dinge, die hier im Geistlichen eine Rolle spielen, müssen auch auf der pädagogischen Ebene erkannt werden. Lehrer sein bedeutet, mit den Schülern, mit der Lerngruppe, die da vor einem Lehrer sitzt, umgehen zu müssen. Und das sind 30, oft mehr Individuen. Das ist nicht nur eine Masse, die man so gleichförmig behandelt. Leider geht jeder Lehrer in der Regel mit so einer Klasse im Gleichschritt vor. Differenziert sollte gearbeitet werden, individualisieren. Nun, das sind Dinge, damit habe ich mich befasst, das ist aber jetzt vorüber. Aber Sie merken, dass ich doch gern mit meinem Beruf, meinen Eignungen und auch den Neigungen entsprechend zufrieden war. Das ist schon auch ein göttliches Geschenk. Also das ist die Voraussetzung, ist die Grundlage. Dann das Ziel zu kennen, und das ist aber heute in unserer Pädagogik so verschwommen, so verwaschen. Wir hatten in der Bundesrepublik etwa 7, 8 verschiedene pädagogische Modelle. Und in der pluralistischen Gesellschaft kann eben ein jeder Pädagoge letztlich, wenn es mit den großen Rahmenbedingungen übereinstimmt, machen, was er will. Nicht? Da hatten wir die Linken, die die Schüler indoktriniert haben, jahrzehntelang. Was mag denen jetzt auf einmal aufgehen, wenn ihre Ideologie zusammenbricht? Ne? Wie viele haben da ein großes Loch und wissen nicht mehr, was sie tun sollen? Aber auch die Rechten bringen nicht die letzten pädagogischen Intentionen durch. Da gibt es also viele Möglichkeiten, und nur der vor Gott stehende Pädagoge konnte das auch im rechten Sinne gottgewollt sehen und realisieren. Zielsetzung. Und wie viele geheime Miterzieher gibt es doch heute in unserer Gesellschaft, worüber sich die meisten gar nicht im Klaren sind, wie die Massenmedien manipulieren, wie sie die Menschen beeinflussen. Und das wird immer schlimmer, je weiter wir in dieser dunklen Zeit voranschreiten. Und das Entscheidende nun ist, jetzt zu einem Ziel zu führen, den Weg zum Ziel festzulegen, zu planen, zu organisieren, zu gestalten. Und das nannte man Methode. Methode hat etwas mit dem Weg zum Ziel zu tun. Ich habe bei vielen Pädagogen festgestellt, in der Regel stimmen diese drei Dinge, das, was die Schüler mitbringen, was pädagogische Zielvorstellung ist und was Weg ist, nicht überein. Darum sagen leider so viele auch, dass sie mit der Schule nicht zufrieden sind. Vielleicht sind sie ähnlicher Auffassung. Aber nun zurück zum Geistlichen. Hier können sie alles Gott gewollt korrigieren. Alles, was sie auch an Schäden erlitten haben, durch eine falsche Erziehung daheim, durch das, was Lehrer auch bei ihnen vielleicht kaputt gemacht haben. Hier können sie auch die gesellschaftlichen Strukturen richtig einordnen. Das, was da zwischen Ost und West jetzt geschieht, was sie sicher auch mit viel Interesse verfolgen. Und sie sind sicher auch gespannt, wie es heute in 8 Tagen mit den DDR-Wahlen ausgeht. Das sind Weichenstellungen. Aber denken Sie doch daran, wir haben eine höhere Berufung. Unsere Politik, nach Philippa 3 sage ich immer wieder, die ist über diesem Kosmos. Da wird entschieden, wohin Geschichte und Heilsgeschichte zielt. Und nun zum Ersten, ich werde also heute mal eine Menge von Bibelstellen einbeziehen, die Sie kennen, sie aber aktualisieren. In 3x7 Bibelstellen jeweils das beleuchten. Erstens, was wir in Christus sind. Dazu 7 Stellen aus 1. Korinther Kapitel 6. Zweitens, was wir einmal in Christus, in der Herrlichkeit, in den zukünftigen Äonen sein werden. Denn wir sind noch nicht vollendet. Und dazwischen liegt eine gewaltige Spannung. Und drittens, die daraus resultierenden Konsequenzen, das ist der Weg zum Ziel. Und sehen Sie, wenn wir eine der 3 Faktoren, ein nicht entsprechend würdigen, dann kommt das Gefüge aus dem Gleichgewicht. Es gibt Leute, die immer nur die Grundlage des Heils verkündigen. Wunderbar, das ist unerlässlich und das muss sein, denn wir sind auferbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Grund, der Grundstein und der Schlussstein ist. Das muss sein, ohne diesen Grund, wie wir es auch im Liede gesungen haben, können wir nicht das Ziel erkennen und den Weg nicht gehen. Das Ziel müssen wir sehen. Wenn wir nicht vom klaren Ziel her bestimmt sind, können wir den Weg dahin nicht finden. Ich habe in der letzten Konferenz hier darüber gesprochen, zielorientiert leben. Wie viele sehen Nahziele und nicht die Fernziele und laufen darum zu kurz. Und schließlich ist aber auch entscheidend, dass wir den Weg gehen. Uns nicht nur freuen an dem, was mal sein wird. Wir sind ja Gott sei Dank gesegnet mit viel Erkenntnis, das ist wunderbar. Aber es muss diese Erkenntnis immer wieder uns motivieren, dass wir den Weg zum Ziel gehen. Und darum diese 3x7 Stellen, diese 3 verschiedenen Faktoren bei diesem herrlichen Thema, das wir heute behandeln. Was wir also in Christus sind. 1. Korinther 6, in den Versen 11 bis 20 werden uns dazu 7 Aussagen vom Apostel Paulus präsentiert, die er den Adressaten, den Korinthern, vermittelt. Und da heißt es in Vers 11, das, was Paulus den Korinthern immer wieder sagen muss, wisst ihr denn nicht? Wisst ihr nicht, was ihr seid, was ihr an Herrlichkeit habt? Das muss er ihnen immer wieder nahe bringen. Denn wenn wir das nicht wissen, dann suchen wir irgendwo in schwärmerischen Bewegungen, suchen in der Philosophie, in okkulten Dingen. Das machen doch die Menschen heute. Wisst ihr nicht, was ihr für ein Heil, eine herrliche Tatsache in Christus habt? Da heißt es also, ihr seid abgewaschen. Rein also. Wodurch? Durch das Wasserbad des Wortes. Rein zu sein. Wir brauchen uns nicht abzumühen, wie wir das in Israel erlebten, wenn die Muslims in die Moschee gehen. Dort vor der Oma-Moschee ist eine Anlage, wo sich die entsprechenden Gläubigen, die Muslims, die Füße waschen müssen. Auch in Israel oder auch im katholischen Bereich gibt es noch solche Riten, die man beachten muss. Und der Jesus macht ja gerade den Pharisäern zum Vorwurf, die äußeren Gefäße haltet ihr rein, aber innen seid ihr nicht rein. Und das kann Gott uns anbieten, dass wir ein reines Herz haben. Denn nur vermittels des reingewaschenen Herzens vermögen wir Gott zu schauen. Abgewaschen durch das Wasserbad des Wortes und wir bedürfen ständig dieser Reinigung. Darum sollen wir uns nicht mit dem Schmutz dieser Welt, mit all dem, was die Massenmedien heute anbieten, ich will es mal drastisch aussagen, bekleckern lassen, sondern dass wir das Wort Gottes nehmen und uns innerlich immer wieder reinigen lassen. Denn auch Johannes sagt im Johannesbrief, wer eine solche Hoffnung hat, nämlich, dass wir mal mit ihm geoffenbart werden, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Und ich meine, das verspürt man heute in Atmosphären, in der Begegnung mit Menschen, ob da Menschen rein sind oder ob sie beschmutzt sind. Wie viel Schmutz wird doch in unserer Gesellschaft angeboten? Und das ist heute alles gesellschaftsfähig, was früher nur so unter der Decke verhandelt wurde. Denken Sie an die sexuellen Perversitäten, an Gewalt, das wird doch durch die Massenmedien angeboten. Und dann wundert man sich, dass die Kriminalität steigt. Wir also reingewaschen, abgewaschen, das ist das Erste. Das Zweite in dem gleichen Vers, gerechtfertigt durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Gerechtfertigt. Das heißt, wir sind richtig vor Gott, nicht aufgrund unserer eigenen religiösen Leistungen und Anstrengungen, sondern weil wir in Jesus Christus das göttliche Opferlamm erkennen, das der Welt Sünde trägt. Das ist ja Luther aufgegangen in seinem Kampf, um vor Gott richtig zu stehen. Wie hat er sich kasteit, gefastet, wie hat er Askese geübt, hat die Priester der damaligen Zeit befragt und niemand vermochte ihm dieses herrliche Heil der Gnade zu vermitteln. Bis ihm in diesem Turmerlebnis aufging, Christus starb für mich und dann ist dadurch ja die Reformation in Gang gesetzt worden. Meine Frau und ich, wir waren jetzt in einem kleinen Hauskreis in einem Nachbarort abends eingeladen und da war ein Inder zu Gast, der sich auch dort zu einer Freikirche hält. Die uns einladenden Geschwister sagten, er ist sehr offen. Und dann fragte ich ihn, wie er glaubensmäßig stünde und er antwortete, dass er zu den Sikhs gehört. Ist ja eine bestimmte Religionsgruppe in Indien. Die werden ja immer wieder von den Hindus auch verfolgt. Es gibt harte Auseinandersetzungen. Aber ich wusste auch, dass diese sogenannten Gläubigen die Reinkarnation vertreten. Aber weshalb ich das erzähle, war ein anderes Moment. Er sagte im Islam gibt es Wahrheit, im Hinduismus, bei uns und auch im Christentum. Und alle, die nun gut handeln, sozial tätig sind, die nach seiner Auffassung die sogenannte Liebe praktizieren, die werden doch alle zu diesem einen Gott kommen. Sehen Sie, da ist mir wieder aufgegangen, dass genau das, was bei uns das Einzigartige ist und was alle anderen Religionen nicht wahrhaben wollen, auch die Moslems nicht, nämlich, dass wir ein Opferlamm haben im Sohne Gottes, dass Gott aus seiner Herrlichkeit hinabsteigen musste ins Erdendasein, um Jesus Christus zu offenbaren, der für uns starb, sodass wir gerechtfertigt sein können. Da fällt die Entscheidung, dass nicht wir durch eigene Anstrengungen, fromme Leistungen im religiösen Betrieb etwas erwirken, sondern es ist ein Geschenk, gerechtfertigt durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Und dazu bedarf es des Heiligen Geistes. Ich habe dem Betreffenden gesagt, ich kann Ihnen das nur bezeugen, darüber können wir nicht diskutieren, das muss der Heilige Geist ihm aufschließen. Und das ist bei uns genauso. Durch den Geist Gottes nur werden wir zweier Tatsachen bewusst. Einmal, dass wir Sünder sind, denn nur dann nehmen wir den in Anspruch, der uns gerechtfertigt hat. Und zweitens, dass wir das Heil in Christus schauen. Dritte Aussage, auch noch in Vers 11, geheiligt sind wir. Ist das nicht etwas Wunderbares, dass das eine Tatsache ist? Wie auch in 1. Korinther 1, Vers 30, dass im Zusammenhang mit der Weisheit Gottes von Paulus vorgestellt wird, Jesus Christus ist unsere Heiligung. Und wir brauchen nicht durch asketische Haltung uns diese Heiligung menschlich, fleischlich zu erwerben. Und sehen Sie, Sie brauchen auch nicht vom Papst erst heilig gesprochen werden. In Christus sind wir geheiligt. Darum sagt ja Bruder Heller oft, ihr Heiligen und Geliebten. Auch wenn man vielleicht den Heiligenschein bei Ihnen, bei mir nicht sieht, aber wir sind geheiligt. Nach außen wird ja das Dachsfell sichtbar. Das war damals bei der Stiftshütte der Fall. Aber innen war das Allerheiligste im Dunkeln. Darum ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Das kann uns nur der Herr aufschließen, geheiligt. Das heißt, für ihn beschlagnahmt, als Eigentum erklärt, aber dann sollen wir auch in den Prozess der Heiligung hineingenommen sein. Aber die Grundlage ist, wir sind geheiligt. Das musste Paulus den Korinthern immer wieder klar machen. Vierte Aussage in Vers 15. Glieder Christi sind wir. Unser Leib ist ein Glied des Christus. Eine mit dem Verstande nicht zu fassende Aussage. Es ist eine Tatsache. Wir gehören zu einem lebendigen Organismus, nicht zu einer Organisation. Es geht nicht primär um Konfession, Denomination, Zugehörigkeit zu einer Kirche. Nein, wir sind Glieder Christi. Es ist dies ein wunderbares Bild, dass wir Glieder an diesem herrlichen Leib oder dem Körper des Christus sind, dass wir also eine organische Verbindung haben. Ich darf sie kurz nennen, es gibt auch noch andere Bilder im Epheserbrief. Wir sind Steine, lebendige Steine in dem Tempel Gottes. Wir sind auch eine reine Jungfrau, nicht zu verwechseln mit den Jungfrauen in dem Gleichnis, wo es um die törichten und klugen Jungfrauen geht. Ja, wir sind auch, was unser Verhältnis zu Christus anlangt, einem Weib zu vergleichen, Epheser 5. Aber wiederum auch da prophetisch gesehen müssen wir unterscheiden, wir sind Glieder des einen vollkommenen Mannes. Aber wenn wir an die Verhaltensweise, an die besondere Position hier denken, dann können wir uns auch darauf beziehen. Schließlich sind wir Zugehörige einer Herde, der Herde, die unser Hirte auch nach Psalm 23. Unser Herr und Heiland führt und leitet und bis zum Ziele bringt. Und wir sind eine Behausung Gottes im Geist. Und nach Epheser 6 schließlich noch, sind wir auch Angehörige einer Armee, die kämpft. Wir sollen die Waffenrüstung Gottes anlegen und damit Kämpfer sein. 7 Bilder, die allerdings Realitäten verkörpern für das, was die Gemeinde ist. Und hier, ich will es nochmal sagen, sind wir von dieser Aussage her in besonderer Weise Glieder Christi. 5. Das wird nicht so expressis verbis gesagt in Vers 19, es wird aber da inhaltlich umschrieben. Wir sind nicht unser Selbst. Das hängt ja damit zusammen, dass wir Geheiligte sind. Vergessen wir das nicht leider zu oft? Die heutigen Parolen in unserer Gesellschaft heißen Selbstverwirklichung, Ich-Durchsetzung. Da müssen die Lobbyisten die Interessen irgendeiner Gruppe politisch oder gesellschaftlich durchbringen. Da geht es um das Ego, das Ich. Das sind ja die Begleiterscheinungen auch jetzt unseres mühsamen Angliederungs- oder Anschlussprozesses. Wir sollen nicht uns selber leben. Wir gehören uns nicht selbst. Das ist eine Tatsache. Es geht hier um die Christusverwirklichung. Und weil das die Grundlage ist, sollen wir auf diesem Grunde nach 1. Korinther Kapitel 3 Gold, Silber, Edelsteine aufbauen, was durch den Geist Gottes gewirkt wird. Sie wissen, dass ich das immer wieder erwähne, dass wir nicht Holzheustoppeln produzieren, sondern eine andere Berufung haben. Nicht Selbstverwirklichung, Ich-Leben, Eigenleben, nicht Durchsetzung der persönlichen Wünsche, Vorstellungen und Interessen, sondern Christusverwirklichung. Und Vers 19, das hängt mit der Aussage Glieder Christi zusammen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Jeder Einzelne und insgesamt sind wir, das habe ich auch schon gesagt, eine Behausung Gottes, nämlich der Tempel im Geist. Das muss aber geistlich verstanden werden. Wir haben uns angesichts des schönen Modells in dem Terrain des Holy Land Hotels ja gefreut über das Modell Jerusalems aus der Zeit etwa Herodes des Großen. Und da war diese wunderschöne Tempelanlage noch zu sehen. Und die Westmauer, die ja noch erhalten ist aus jener Zeit, die heutige Klagemauer wird sie auch genannt, bildete den Abschluss dieses Tempelbezirkes. Herodes hatte sich zum Ehrgeiz gesetzt, den zweiten Tempel, der nach der babylonischen Gefangenschaft errichtet war, weiter auszubauen, umzugestalten. Er wollte sich selbst ein Denkmal setzen. Ein wunderschönes Modell und man konnte nur ahnen, was da investiert wurde. Und Hesekiel sieht ja auch nochmal einen Tempel für Israel. Israel musste sich also immer am Sichtbaren orientieren. Der Tempel war ein Modell für die Wohnung Gottes, wenngleich andererseits Gott sagt, dass er nicht wohnen kann in einer irdischen Behausung. Dennoch aber Typus, Abbild, Vorbild. Und wir nun dürfen Tempel sein im Geist. Und ich denke, wenn wir geistlich beschlagnahmt sind, dann darf sich da kein antichristlicher Geist festsetzen. Wenn jetzt demnächst der Tempel gebaut werden sollte und es sind Vorbereitungen im Gange. Wer Israel-Nachrichten bekommt, weiß das, ich will es kurz andeuten. Da sind Pläne vorhanden für den Bau des nächsten Tempels. Es werden Priester ausgebildet, alle Vorschriften nach den alttestamentlichen Ordnungen und Riten werden beachtet. Ein großer Stein ist ja schon draußen in der Wüste behauen, herangefahren worden. Der Bürgermeister musste sich allerdings einschalten, damit nicht wegen dieses Steines zwischen den Moslems, den Orthodoxen, wieder neue Spannungen aufgebaut werden. Aber es ist vieles im Gange. Und da wird sich noch einmal der Antichrist hineinsetzen. Darum ist alles, was sichtbar ist, immer der Verführung ausgesetzt. Darum sollen wir Tempel des Heiligen Geistes sein. Und wenn Sie in Offenbarung Kapitel 21 die Beschreibung des neuen Jerusalems, auf der neuen Erde verfolgen, dann ist eins interessant, da gibt es keinen Tempel. Und ich denke, weil wir als das Allerheiligste auch da eine Aufgabe haben, von dort aus, auch in den ganzen Kosmos hinein, geht unsere Aufgabe, bedarf das neue Jerusalem nicht eines sichtbaren Tempels. Und da hat ja auch schon die Hochzeit des Lammes stattgefunden. Mann und Weib haben sich zu einer Einheit gefunden, sodass wir mit dem Weib Israel, das dort eine Aufgabe hat, wo noch die Nationen genesen werden, eine wunderbare Aufgabe zur Zurechtbringung des ganzen Alls haben. Das ist jetzt schon angelhafter Fall. Darum sagt eben Paulus gerade auch in 1. Korinther Kapitel 6, dass wir unseren Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, diesem Herrn zur Verfügung stellen sollen. Ihn nicht zu einem Hurentempel degradieren sollen. Das war ja leider in Korinth passiert, dass ein Hurer, ein Ehebrecher geduldet wurde und manches aus dem heidnischen Geist noch in der korinthischen Gemeinde lebendig war. Also Tempel des Heiligen Geistes. Und die letzte Aussage hier zu dem, was wir sind, teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi in Vers 20. Wir sind nicht erkauft mit Gold oder Silber, wie das beim Sklavenhandel in der Antike der Fall war, sondern durch das teure Blut Jesu. Und sehen Sie, hier haben wir auch keine Parallele in der Religionsgeschichte. Während die immer mehr fanatisierten Moslems auf das Blut der anderen aussehen. Sehen Sie diesem Rushdie, dem Verfasser der satanischen Verse in Großbritannien, dem gilt keine Gnade und Vergebung, der muss ausgelöscht werden. Der Todesbefehl durch Khomeini gesprochen ist heute noch gültig. Die anderen Religionen und alles, was Religiosität ist, vergießt immer das Blut des anderen. Und das wissen Sie, so ist auch im Namen des Christentums viel Blut vergossen worden. Das müssen wir sehen. Aber das haben nie die Heiligen und Geliebten getan. Die Heiligen und Geliebten waren immer bereit, ihr Leben zu lassen für die Brüder, selbst für die Feinde. Und das hat Jesus getan. Darum sind wir erkauft durch sein Blut. Und er vergoss sein Blut nicht nur für uns zur Vergebung, für unsere Sünden, sondern, das sagt Johannes eindeutig in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2, auch für die Sünden der ganzen Welt ist er gestorben. Teuer erkauft. Darum sollten wir uns dieses Kaufpreises bewusst sein. Wunderbare Aussagen. Ich fasse nochmal zusammen, was wir sind. Abgewaschen, gerechtfertigt, geheiligt, Glieder Christi, nicht unser selbst, Tempel des Heiligen Geistes und teuer erkauft. Das ist die Grundlage, die Ausgangsbasis, die Startposition. Zweitens, was wir sein werden. Ich darf noch mal sagen, was Paulus auch im 2. Korinther notvoll zum Ausdruck bringt. Wir haben das Angeld, das Pfand des Geistes, aber wir sind noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht am Vollendungsziel. Diesem Ziel jagt Paulus nach. Es ist die herrliche Berufung in Christus, das himmlische Kleinod. Und was wir einmal sein werden, dieses Ziel gilt es auch ins Auge zu fassen. Zielorientiert laufen heißt, dass wir uns nicht von den Angeboten dieser Welt irritieren lassen, sondern dass wir uns mit dem Worte Gottes befassen. Was wir sein werden, dazu einige Aussagen und Schriftstellen. Auch da wieder 7 Punkte. 1. Korinther 15, Vers 52. Wir werden dann einmal sein Verwandelte in Atomo. Wenn Jesus wiederkommt, werden die wieder leben, verwandelt, sie werden nicht entkleidet, sondern überkleidet. Und die in Christo Jesu Entschlafenen, die werden dann, wenn sie den Ruf der Stimme nach 1. Thessalonich Kapitel 4 hören, die Stimme der Posaune und den Ruf unseres Herrn auferweckt und werden einen Herrlichkeitsleib bekommen. Einen neuen Leib. Jetzt seufzen wir hier noch unter mancherlei Beschwerden und alt werden, krank sein, Nöte haben, ist schon eine Belastung. Aber wir dürfen auch wissen, um des herrlichen Zieles willen, dürfen wir das in der Kraft Gottes durchleben. Wir dürfen einmal Verwandelte sein. Freuen Sie sich auf diesen herrlichen Leib, der einmal ohne Lasten und Beschwerden in der Ewigkeit auch in einer Geschwindigkeit sich bewegen kann, die die Lichtgeschwindigkeit weit, weit überragt. Zweitens, das hängt damit zusammen, das steht auch in 1. Korinther 15, Vers 52, wir sind dann, wenn er kommen wird, Auferweckte, Auferstandene. Unser Leib kann nicht im Grab gehalten werden, weil Jesus Christus bereits auferweckt wurde. Und gerade in 1. Korinther 15 wird von Paulus bezeugt, dass wir an der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten nicht zweifeln dürfen. Wir wären die Elendesten unter den Menschen. Darum, wenn wir auf Ostern zugehen, und nicht nur deswegen, sondern weil wir die Osterbotschaft kennen, wollen wir uns freuen. Nur eine Gruppe, der Leib des Christus, hat diese wunderbare Gewissheit. Wir leben jetzt schon im Ostersieg, aber die Vollendung dieses Sieges wird erst dann sein, wenn er kommt, wenn Haupt und Glieder vereinigt werden. Wir sind jetzt schon, das sind auch noch andere Aspekte, mit ihm begraben, gekreuzigt, auferweckt im Glauben. Aber wir wandeln jetzt im Glauben und noch nicht im Schauen. Dann werden wir zum Schauen kommen, wenn es offenbar werden wird. Und das ist das Nächste. Kolosser 3, Vers 4, wir werden Geoffenbarte sein mit ihm. Wenn unser Herr kommt, um sich zu offenbaren, werden auch wir mit offenbar werden. Dann wird deutlich werden, welche herrliche Berufung wir haben. Das ist keine Fantasterei. Wir können uns das gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Mit ihm geoffenbart werden. Jetzt oft sind wir noch armselige, arme Menschen, auch im Körper leidend. Jetzt haben wir noch unter manchen Unbillen zu leiden, der Witterung, wenn Sie an die Stürme denken, wie manches braust über diese Erde hinweg. Wir sind immer wieder noch unter das Kosmische gestellt, aber dann werden wir durch die Kraft des Herrn geoffenbarte werden. Wir werden in Verbindung mit einer Aussage aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, und das ist das Nächste, was ich gleich damit zum Ausdruck bringen möchte, Gleichgestaltete sein. Wir werden ihm gleich sein, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Darum auch die Mahnung, wer solche Hoffnung hat, reinigt sich. Dann werden wir zum Schauen kommen, dürfen uns freuen auf unseren Herrn und Heiland, oder wie es ein Liederdichter besingt, dann wird das Schauen unseres Heilands allein Grund ewiger Freude und Anbetung sein. So sehen wir uns auch auf die Begegnung mit den anderen bereits heimgegangenen gläubigen Geschwistern, vielleicht auch Verwandten, sehen. Etwas ganz Wunderbares. Und dann zugleich wird unsere Qualität, die gottgewollte Dimension unserer geistlichen Qualität deutlich werden. Nach Epheser 5, Vers 27 werden wir ihm, dem Vater, dargestellt als Tadellose, ohne Flecken und ohne Runzeln. Ja, hier bemüht sich der Mensch, die Flecken und Runzeln mit viel Kosmetik zu beseitigen. Das ist der Lauf dieser Welt. Das dürfen sicher die Frauen auch tun. Aber das Entscheidende ist ja, das, was innerlich im Herzen verborgen ist, da muss die eigentliche Schönheit gedeihen. Gott will nicht primär hübsche Menschen, sondern schöne Menschen. Das können auch alternde Menschen sein, wenn der Glanz Christi von innen heraus leuchtet. Und das wird einmal offenbar werden, wenn wir ohne Flecken und Runzeln dem Vater dargestellt werden. Ich sage immer, das ist dann nur noch ein kosmetischer Eingriff, keine so gewaltige Operation mehr, weil wir hier schon Geheiligte, Veränderte sind, weil der innere Mensch verwandelt wird. Tadellose sein, wenn er sich offenbart, gleichgestaltet sein ihm, unserem herrlichen Haupt. Was das bedeutet, ich denke, das vermag kein Mensch auszudrücken. Und ich ringe, das verspüren Sie auch nach Worten. Sehen Sie, wenn Johannes als der Herr sich ihm offenbarte, wie ein Toter zu seinen Füßen niederfiel, dann hat ihn der Glanz der göttlichen Herrlichkeit so übermannt. Und wir werden ihm ähnlich sein. Das bedeutet allerdings, dass dann auch keine Sünde, nichts Ichhaftes mehr dargestellt sein darf. Dann wird das, was uns hier oft auch noch Not macht, was uns so anklebt, träge macht, wie es der Hebräerbrief in dem 12. Kapitel sagt, beseitigt werden. Aber wir sollen hier schon im Glauben das fassen, dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde, weil wir diese Hoffnung haben. Und Petrus muss im 2. Brief ja klagen, dass viele diese Reinigung von den Sünden vergessen haben. Da sagt er, dass wir im Glauben entfalten sollen, all die göttlichen Tugenden bis hin zur Liebe, der Bruderliebe und der allgemeinen umfassenden Liebe. Und bei wem das nicht vorhanden ist, sagt Paulus, der hat die Reinigung von den Sünden vergessen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich in Gemeinschaften hineinkomme und das Wort sage, dass oft da noch Gläubige sitzen, die ihre Sünden nicht ständig durch das Blut Jesu gereinigt dem Herrn bringen. Da stehen Dinge zwischen ihm und dem Herrn und oft auch Dinge zwischen den einzelnen Gliedern. Das sollte nicht so sein. Darum wollen wir uns immer wieder dieses Ziels erinnern. Wir werden einmal offenbar werden. Und wenn ich gestern das Videogerät erwähnt habe, wo jener Bundesbürger da in einer hämischen Weise, die da drüben in ärmlichen Verhältnissen Lebenden dadurch noch in Misskredit bringt, dass er noch die leeren Regale filmt, um das hier zu zeigen, ist doch schaurig. Das wird einfach mal offenbar werden. Oder ich habe das schon mal erwähnt, wir haben bei mir im Seminar auch ein Videogerät gehabt, um Unterricht aufzunehmen. Als ein Referendar sich selber nachher in dieser Videoaufnahme wiederfand, sagte er, das bin ich? Nein, hätte ich das gedacht? So handle ich vor den Schülern. Und andere hat sogar mal gesagt, hätte ich das gewusst, wäre ich nie Lehrer geworden. Und was werden wir mal, wenn wir durch das Videogerät Gottes offenbar werden? Das ist doch heute schon denkbar, wenn wir diese technische Entwicklung sehen. Aber bis in die Gedankenwelt hinein wird offenbar, wie wir gedacht haben. Nach Matthäus 5 ist das ja ein Kriterium der Beurteilung. Wenn wir einem anderen Rache wünschen oder in Gedanken Ehebruch begehen. Das wird offenbar werden. Bei uns vor dem Bema Christu und einmal vor dem weißen Thron. Gott sei Dank gibt es dann eine Gerechtigkeit, dass all die schaurigen Dinge auf dieser Erdkugel, aber dürfen wir wissen, ein herrliches Ziel gleichgestaltete. Und dazu noch zwei Aspekte. Wir werden sein nach 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 12 Mitregenten. Wir werden also, drüben in der DDR würde man sagen, im Ministerrat sitzen. Das möchte ich nicht da drüben, Sie auch nicht. Oder hier in der Bundesregierung ein Ministeramt haben, ich auch nicht. Aber wir werden das drüben einmal sein. Haben Sie sich mit diesem Beruf schon mal befasst und auch darauf vorbereitet? Sehen Sie, wenn heute der Wahlkampf beginnt, dann wollen doch viele ihren Ministerposten wieder haben. Ob es der Außenminister ist oder der Bundesarbeitsminister Blüm oder wer auch immer, nicht? Die haben ihre Funktionen und Aufgaben, befassen sich damit und spielen ihre Rolle auch im Wahlkampf. Deswegen diese oft schaurigen Szenen, wie man der Masse entsprechen will. Bloß bei uns geht das andersrum. Die Bedingungen kennen Sie, ich habe sie gestern Abend angeführt, Typus David. Wir werden nur mitherrschen und regieren, wenn wir hier bereit sind, mit zu dulden, mit zu leiden. Das ist die Voraussetzung. Das ist in der Gnade enthalten, aber das zeigt auch die Bedingungen. Mit Regenten, wenn wir, so heißt es da in 2. Timotheus 2, 12, ausharren. Und das Letzte, da gibt es mehrere Stellen, die ich nicht noch anführen will, Sie kennen aber die Stellen, wir werden Mitverherrlichte sein. Und Gott wird in den Zukünftigen hier ohne den ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit an der Gemeinde darstellen. Mitverherrlichte, dann ist alles Armselige weg. Wo wir uns hier mal geärgert haben über die Fliege an der Wand. Wo wir hier mit unserem Beruf nicht zufrieden waren. Wo sie vielleicht in der Ehe Probleme hatten. Wo die Kinder anders liefen, als sie sich das wünschten. all das wird dann, Gott sei Dank, nicht nur vergessen, sondern Gott gewollt geregelt sein. Ich meine, liebe Geschwister, wir müssen uns, das ist nämlich keine Utopie, also ein Trugziel, keine Illusion, keine Einbildung, mit dieser Herrlichkeit befassen, damit wir von dieser Herrlichkeit geprägt werden. Verherrlichte werden wir sein, weil die Liebe Gottes in Christus das für uns bereithält. Sagen Sie, können Sie da eigentlich auf Ihrem Stuhl noch so ruhig sitzen? Bewegt Sie das? Das muss uns faszinieren, von Gott her. Aber das kann man nicht machen, das muss uns in der Stille, wie es unser Bruder Buch gestern Abend sagte, immer wieder geoffenbart werden. Beschäftigen Sie sich darum nicht mit so vielen Dingen dieser Welt. Wir dürfen uns freuen, dass wir schönes Wetter haben und hier in einer Ruhe und einem Frieden noch leben dürfen. Es ist ein Geschenk, ich nehme das dankbar an. Aber wir haben hier keine bleibende Stadt. Lassen Sie sich prägen von dem Herrlichkeitsziel, von dem Gott der Liebe, von der herrlichen Berufung, auf das wir lernen, mit Paulus, ich habe es schon zitiert, nachzujagen. Hier ist dann nicht mehr nur der gemächliche Wandel die Konsequenz, sondern ein Nachjagen. Und das ist der dritte Aspekt. Wege, die wir nun zu beschreiten haben, und es ist im Grunde der eine schmale Weg, Konsequenzen ziehen. Da steckt das lateinische Wort consequi drin, und das heißt folgen oder nachfolgen. Und das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Wir sind auch Nachfolger, Nachahmer, und darum sollen wir aus dieser herrlichen Erkenntnis Grundlagen, die wir in Christus geschenkt bekommen haben, und dem Ziel, nun auch den Weg zum Ziel beschreiten. Und dazu auch kurz 7 Aussagen. Und ich habe jetzt solche einmal herausgewählt, die immer in Verbindung mit der Aussage täglich von Tag zu Tag oder den ganzen Tag zusammenhängen. Wenn uns das mal deutlich wird, dann muss eben klar sein, dass das Kontinuität, also Beharrlichkeit beinhaltet. Wie bei den ersten Christen, sie blieben beständig. Erste Aussage, 2. Korinther 4, Vers 26. Der innere Mensch soll Tag für Tag erneuert werden. Wir brauchen diese Erneuerung ständig. Durch Reinigung, durch Gemeinschaft mit ihm, weil wir in dem Organismus des Leibes des Christus leben, müssen wir also vom Haupt her inspiriert werden, das heißt Erkenntnis und Weisheit bekommen, aber auch Kraft empfangen. Nur so kann der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert werden. Selbst wenn der äußere Mensch zerfällt, verdirbt, in Nöte, Leiden hineinkommt. Und das ist eine gewaltige Spannung. Der innere Mensch soll und darf Augenblick um Augenblick von der erneuernden Kraft des Auferstandenen in uns Zufluss erfahren. Also etwas Wunderbares. Im Gegensatz, ich gebrauche nochmal ein Bild, zum Toten Meer. Nicht, als wir im vorigen Jahr am Toten Meer waren, haben wir dort, wo eine gewaltige Industrie aufgebaut ist, noch etwas von den Nachwirkungen von Sodom und Gomorra erfahren. Warum ist denn das Meer tot? Das 10-fache an Salz- und Mineralgehalt der üblichen Ozeane, etwa 30%, wo man schwimmen kann, ohne schwimmen gelernt zu haben. Aber es existiert kein Leben darin. Warum? Nur Aufnahme des Wassers, kein Abfluss. Und da der Zufluss immer geringer wird, ja durch die Wasserentnahme des großen Wasserreservoirs des Sees Genezareth, ist das tote Meer bald so tot, dass man kaum noch Wasser sehen wird, wenn nicht der Herr vorher kommt, um dort Israel auch meteorologisch und auch geologisch zu verändern. Wir gleichen dem toten Meer, wenn wir nur konsumieren und nicht weitergeben. Und viele sind deswegen geistlich tot, weil sie nur ihren geistlichen Genuss befriedigen wollen. Und ich sage mir das selber, sind wir bereit weiterzugeben? Der innere Mensch soll von Tag zu Tag erneuert werden, auf dass wir von innen nach außen die Herrlichkeit Gottes darstellen. Zweitens, Wir nähren uns täglich vom Worte Gottes. Nehemia 8, Vers 18 im Zusammenhang mit der großen Festfeier, nachdem die Mauern Jerusalems wiedererstellt waren und der Tempel wieder aufgebaut wurde, jener zweite, der längst nicht an den Salomonischen herankam, so dass viele doch weinten ob der Dürftigkeit, aber immerhin, es war ein Tempel wieder da. Da aber, als sie dennoch feierten, hieß es, Tag für Tag las man aus dem Buche der Tora, dem Gesetzbuch, vor. Tag für Tag. Und das ist für uns ein Beweis, ein Hinweis darauf, wie das auch in Josua einsteht, dass wir uns täglich nähren sollen vom Worte Gottes. Nicht, das ist auf diesem Weg zum Ziel dringend wichtig. Oh, was meinen Sie, was es unterernährte Christen gibt? Da meinen sogar einige, wenn sie an den hohen Festtagen Gott einen Gefallen tun würden, um die sogenannten Gottesdienste zu besuchen, das würde zur Befriedigung der religiösen Bedürfnisse genügen. Schaurig. Die leben gar nicht mehr. Tag für Tag sollen wir uns nähren vom Worte Gottes. So wie das damals typisch in Israel geschah. Nehemia 8, Vers 18. Drittens, wir sollen täglich ihn preisen. Nach Psalm 72, Vers 15. Da steht allerdings in manchen Übersetzungen segnen. Aber vom Urtext her ist das eine Sprachwurzel. Segnen, loben und preisen. Das kennen wir auch von Epheser 1, Vers 3 her. Auf dich harre ich, heißt es da, den ganzen Tag, und damit habe ich eine weitere Stelle, Psalm 25, Vers 5. Sein Angesicht täglich suchen. Ich ertappe mich auch manchmal, weil ich ja im Ruhestand noch mehr Zeit habe, dass ich manches pflichtgemäß tue. Meine Kapitel im Alten und im Neuen Testament lesen, nicht? Suche ich ihn dabei? Oder will ich nur neue interessante Erkenntnisse haben? Ihn suchen, auch heute Morgen. Liebe Geschwister, warum sind Sie hierher gekommen? Wollen Sie einen interessanten Vortrag hören oder Ihrer Sonntagspflicht genügen oder wollen Sie wirklich ihn suchen? Wenn Sie das tun, werden Sie an irgendeiner Stelle heute Morgen durch das Wort Gottes getroffen sein, werden verändert werden oder werden innerlich, geistlich froh, so gestimmt, dass Sie die Herrlichkeit Gottes schauen. Darum geht es doch, dass wir zusammenkommen, um ihn zu suchen. Und wehe, wenn ich mich selber darstelle oder nur über eine Sache rede. Es soll darum gehen, dass wir den Herrn suchen, sein Angesicht und ihn täglich preisen. Das möchte Gott uns schenken. Dazu diese beiden Stellen aus Psalm 72, Vers 15 und Psalm 25, Vers 5. Und das hat aber auch nun eine Auswirkung im horizontalen Bereich, in der Darstellung der Gemeinschaft. Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Hebräer 3, Vers 13. Wie ist das, wenn Sie zusammenkommen? Meine Frau und ich seufzen manchmal, wenn wir anlässlich der Familienfeiern zusammensetzen müssen. War neulich bei meinem Geburtstag der Fall, da müssen so die nächsten Verwandten dazu. Ich habe sie allerdings auch gern, das darf ich sagen, habe sie auch gern dabei. Aber wenn ich mich nicht mal einschalte, wenn sie worüber geredet wird, über alle interessanten Neuigkeiten im Ort, und das ist immer Familien- und Personenbezogen, da weiß man eine Menge. Da können also auch selbst die, die sonst schweigen, so viel sagen. Hoffentlich machen wir Frommen das nicht auch so. Und dann habe ich selber ein paar Worte anlässlich meines Geburtstags gesagt. Ich mache das sonst immer bei anderen. Nun, das ist zwar auch mit meiner Berufung verbunden, aber dass doch der Herr gepriesen wird, dass wir uns ermuntern, auch wenn wir Gläubige zusammen sind. Wie Sie, da gibt es Unterschiede, sage ich Ihnen ganz offen. Auch wenn wir Kontakte mit Gläubigen pflegen. Wir sind bei einigen, wenn die bei uns zu Besuch kommen, sofort am Zentralpunkt. Da geht es um ihn, da geht es darum, dass wir uns ermuntern, da geht es um Aussagen der Schrift, da geht es um das Zentrale. Sicher können auch andere Dinge besprochen werden, das tun wir immer wieder. Aber man merkt, wo diese Basis vorhanden ist. Und bei anderen, da spricht man immer wieder nur über Randdinge. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so empfinden. Nicht? Es muss, und man spürt das, die geistliche Beziehung da sein. Über das Haupt sollen wir uns ermuntern, täglich. Und das geschieht nicht primär in solchen Konferenzen, wo sie nur hören. Das geschieht in Hauskreisen, in kleineren Gemeinschaften, Zusammenkünften. Das sollten wir üben. Ermuntern jeden Tag. Ist keine moralische Aufforderung, sondern eine geistliche Verpflichtung. Solange es heute heißt, solange wir hier leben. Drüben brauchen wir, wenn wir zum Schauen gekommen sind, uns nicht mehr zu ermuntern. Da werden uns einfach die Verhältnisse, das Anschauen Jesu so überwältigen. Aber hier haben wir das nötig. Sechste Aussage zu diesem dritten Feld. Lukas 9, Vers 23. Das Kreuz täglich tragen. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz einmal bei der Bekehrung auf sich. Steht nicht da. Nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Das Kreuz Jesu ist einmalig. Auch unser Mitgekreuzigtsein ist einmalig. Ist eine Tatsache. Aber auf dem Weg zum Ziel haben wir uns ständig zu entscheiden, ob wir unser Ich durchsetzen, unsere Gemütlichkeit, unsere Bequemlichkeit, unseren Eigensinn, eigene Vorstellungen, Wünsche, Pläne, oder ob wir das Kreuz Jesu Christi in unseren Alltag hineinnehmen und damit unser Kreuz tragen. Sie haben alle so ein Kreuz, hoffentlich keins, das Sie sich selber aufgebürdet haben. Wir können uns auch eigene Kreuze aufrichten, die nicht im Willen Gottes liegen. Es geht um die Kreuze, die der Herr in unser Leben hineingestellt hat, durch widrige Umstände, Verhältnisse, durch Menschen, die uns in den Weg gestellt sind, durch schwierige berufliche Verhältnisse, durch das, was wir in jeder Situation tagtäglich zu durchleben, zu durchleiden haben. Und das bedeutet täglich das Kreuz tragen. Tragen Sie es widerwillig. Seufzen Sie dagegen oder lernen Sie Dank sagen alle Zeit für alles? Das heißt nicht, dass wir auch unter Tränen diese Dinge dem Herrn bekennen sollten. Aber es heißt, ein Ja zu haben. Ich muss das auch immer wieder neu lernen. Das ist ein Lernprozess, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und Sie merken, dieser Weg ist schmal. Und wir können schnell ausweichen zur Linken und zur Rechten. Aber das wird zu unserem Schaden sein. Das wird dann mal am Bema Christi offenbar werden. Nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Ich denke, das fällt uns am schwersten, weil es da immer wieder um das tägliche Sterben geht. Wir sind grundsätzlich mit Christus gekreuzigt und begraben, aber den alten Menschen immer wieder ans Kreuz geben. Hat einmal ein Bruder in einer solchen misslichen Situation von einem anderen gefragt, was er sich jetzt wünsche. Gesagt, Herr, halte die Nägel fest. Sie verstehen, was diese Aussage bedeutet. Dass wir nicht herabsteigen von dem Kreuz und uns selber helfen. Das gehört zu diesem Weg hinzu, um das herrliche Ziel zu erreichen. Und wir haben gestern Abend von David her gehört, das ist oft eine schaurige Wüstensituation. Oder Feinde nicht nur von außen, Feinde aus dem innersten Kreis, Feinde durch unser Fleisch, die sich auftun können und was alles an Nöten, Problemen und Anfechtungen da sein kann. Und zum Schluss, zusammenfassend, da steht zwar nicht täglich, aber ich habe diese Stelle schon erwähnt, da geht es um das Beständige. Apostelgeschichte 2, 42, die ersten Christen blieben beständig in der Apostellehre, das heißt unter dem Wort. Zweitens im Gebet, drittens in der Gemeinschaft und viertens im Mahl des Herrn. Diese vier Stücke sind unerlässlich und die hat Gott uns angeboten, damit wir den Weg zum Ziel mit dieser göttlichen Kraft und Hilfe bewältigen können. Es geht mir hier um die Beständigkeit. Und das haben Sie bei den vorhergehenden sechs Aussagen vernommen, Tag für Tag, täglich oder den ganzen Tag über, hieß es in all diesen Stellen. Beständigkeit erwartet Gott und wir sind von Natur aus alle unbeständig. Wir sind wankelmütig wie ein Petrus. Wir wären dazu bereit zu verleugnen. Gott sei Dank lebt Christus in uns. Und nur weil wir vom Ziel her leben dürfen und die Grundlagen des Heils in Christus vorhanden sind, können wir den Weg gehen. Ohne diese beiden anderen Aspekte, Grundlage und Ziel, ist ein Laufen ein ganz mühseliges Geschäft. Darum ist diese Last nach den Aussagen Jesu leicht. Es ist eine. Und das Joch, das wir tragen, ist sanft. Wir werden geführt um seines Namens willen auf dieser göttlichen Straße bis hin zum Ziel. Aber die Herrlichkeit wird all das mal entschädigen in Gott gewollter Weise. Damit wir nicht im falschen Sinne die nach einem Lohn egoistischer Art Ausschau halten, sondern aus Gnaden ist uns schon beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, wenn wir die Erscheinung Jesu lieb haben. Und das möchte ich zum Schluss nochmal ganz deutlich zum Ausdruck bringen, liebe Brüder und Schwestern. Was ich hier darstellte, sollte keine nur Erkenntnis sein, kein moralischer Appell, sondern ein Zeugnis der Liebe und Treue unseres Gottes, nämlich der angefangen hat, das gute Werk. Er wird es auch vollführen bis auf den Tag seines Kommens, denn er ist treu, weil er selbst der Garant dafür ist, dass diese göttlichen Ziele auch realisiert werden. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Darum lassen Sie sich von der Liebe Christi verwandeln und lassen sich in diesen Beruf hineinnehmen. Und da stimmt dann das, was oft im Berufsleben hier nicht harmonisch abgestimmt ist. Nämlich, dass Gott die Voraussetzungen schafft, er hat die Werke bereit, verändert uns, sodass wir auch göttlich motiviert sind und auch mit Lust am Gesetz Gottes, mit Liebe ihn verherrlichen und das Ziel erreichen, dass wir ihm nachjagen können. Das sagt doch Paulus. Und in dem Zusammenhang kann er noch sagen in Philipper 3, ich vergesse alles, was da hinten liegt. Lassen Sie darum alles zurück, was Sie beschwert, was Sie bitter gemacht hat, was Zweifel, Sorgen, Furcht in Ihnen hätte bewerkstelligen können. Schauen Sie ihn an, den Gott der Liebe. So werden wir verwandelt, 2. Korinther 3, von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist doch Evangelium. Das macht mein Herz froh und das wollte ich Ihnen auch an diesen beiden Tagen bezeugen. Gottes Heilshandeln, Weg und Ziel auf einer herrlichen Grundlage, und wir dürfen uns freuen, dass für uns das Beste, weil er der Beste ist, noch bevorsteht. So eine Hoffnung haben nur die Gläubigen. Und das ist etwas Wunderbares. Darüber wollen wir ihn anbeten, ihm Lob und Ehre zollen. Amen.